Podcast.
Seid gegrüßt zu Folge 30 von unserem Podcast Lucke und Hengstmann, dem satirischen Politik-Podcast. Und ich begrüße Sebastian Hengstmann in Magdeburg.
Ja, hallo Thelmann, ich begrüße Thelmann Lucke in, ich würde sagen in Berlin, ich sag mal aus Berlin. Wo du da gerade genau bist, geht ja keinem was an.
Genau, also gewöhnlich aus Berlin. So,
genau, aber 30, wow.
30, ja, also ist was zu feiern. Wir könnten feiern zusammen mit den Grünen in Bremen
ja, sehr
oder
schön.
Mit den Grünen im Wirtschaftsministerium.
Ja, ja. Es gibt für die Grünen auf jeden Fall viel zu feiern.
Ja. Ja, Patrick Greichen musste jetzt doch gehen. Das ist wieder
Pass auf. Patrick Greichen musste weichen. Gott, ja, komm. Ist früh am Morgen.
Ja, und wen wird jetzt Robert Habeck als Staatssekretär suchen? Einen, der sich auf Buchen reimt.
Ja, komm.
Nee, okay. Das ist auch übrigens so ein Männernetzwerk, da denkt man, das ist bei den Grünen eigentlich verboten. Ja? Mhm. Man dachte immer, Horst Seehofer hatte ja als Innenminister hatte er 8 männliche Staatssekretäre.
Wow.
Und der Habeck, der hat, glaube ich, der hat 3. Mhm. Müsste eigentlich auch eine Frau dabei sein. Aber
ja, ich glaube, so weit geht dann die Gleichberechtigung bei den Grünen nicht.
Nee, dass die Staatssekretäre, das sind ja eigentlich, ist ja auch ein positives Zeichen für die Gleichberechtigung, dass auch Männer Sekretärin werden können. Ja, genau.
So.
Es gibt 3 Männer und eine Frau, Franziska Brandner. Aber wieso immerhin, von der hört man nichts. Also vielleicht leistet die einfach gute Arbeit.
Ja, wobei, wo kommt denn die her? Der Name kommt mir so bekannt vor.
Das ist so, Spitzenpolitikerin, der Name kommt mir so bekannt vor.
Ja, ja, genau, dass da nicht, dass da irgendwas im Argen liegt.
Naja, also jedenfalls, das ist jetzt, diese Affäre ist jetzt dann hoffentlich auch endgültig abgeschlossen. Nicht, dass da, die Opposition sagt, nee, der Greichen soll wieder kommen, wir wollen noch weiter auf dem eindreschen.
Das Problem ist, Greichen ist jetzt weg. Aber die ganzen anderen Verwandten von ihm sind doch noch da.
Aber immerhin, er ist ja nicht mehr, dass er verwandt ist, ist ja jetzt egal, weil er, also gut, er war immer das Zentrum des Netzwerks. Ich glaube, der war bei halb Deutschland bei Trauzeuge gesucht, wahrscheinlich auch immer mit dabei. Aber der ist jetzt weg, tatsächlich. Aber nur
aber
deswegen.
Warum hat Habeck dann jetzt letztendlich aufgegeben, ihn doch rausgeschmissen?
Es gab ja noch eine weitere Sache. Es gab irgendwie eine Auftragsvergabe an eine NGO, die nicht transparent verlief, beziehungsweise das ist. Dann tatsächlich das, was die Opposition ja sozusagen schon immer anprangert, wurde jetzt auch gefunden. Und dann hat Habeck gesagt, das ist jetzt der eine Fall, der zu viel war.
Also der berühmte Tropfen, der den heißen Stein zum Überlaufen bringt.
Es gab eben 2 Sachen, die kritisierenswert sind, außerhalb dieser Verwandtengeschichten. Es war diese Ernennung des Trauzeugen zum Chef der Energieagentur. Und
der ist das aber noch, ne?
Nee, der wäre das geworden. Aber das war noch nicht und der hat sich jetzt auch zurückgezogen.
Ah ja, okay.
Es gibt eine völlig neue Besetzung. Und dann jetzt eben diese Auftragsvergabe. Und das, ja, ist, denke ich, auch vernünftig, dass man es jetzt beendet hat, weil sonst, man kennt ja solche Affären, die werden dann am Köcheln gehalten und die Politik versucht dann manchmal, oder die politischen Akteure versuchen dann manchmal das noch irgendwie, ja, auszusitzen und aussitzen geht eben, das ging früher einfacher. Helmut Kohl zum Beispiel hat lauter Leute nicht rausgeschmissen und dann einfach abgewartet und das geht heutzutage
nicht
mehr so.
Ja, man darf aber eins nicht vergessen, dem Konservativen an sich verzeiht man sowas ja eher, weil man es ja eigentlich erwartet, so blöd wie das klingt. Also wie gesagt, dass bei der FDP oder bei der CDU in den Ministerien, die haben ja Vetternwirtschaft erfunden und das zweite Ding sind natürlich die sozialen Netzwerke. Und das dritte Ding ist natürlich, du findest ja nie den richtigen Weg. Ja, also als Gysi zum Beispiel damals zurückgetreten ist in Berlin wegen dieser Flugmeilenaffäre, weil er halt privat Bonusmeilen genutzt hat, die er sich dienstlich quasi erflogen hat, was ich ein Unding finde. Ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt, Bonusmeilen. Ist er sofort zurückgetreten. Und alle, ja, wegen so einem Scheiß tritt man noch nicht zurück.
Ja. Aber da war auch Amtsmüdigkeit, obwohl das ist eine Kunst nach 7 Monaten.
Der war seit 3 Minuten im Amt.
Ja, aber also der hatte da einfach keinen Bock. Der Gysi ist halt einfach ein Redner und letztlich ein Oppositionsheini. Und da war er mal für 7 Monate in seinem Leben mal in Regierungsverantwortung. Und das
hat ihm auch nicht geschmeckt.
Gut, aber damit ist das abgeschlossen. Wir haben ja heute, eigentlich müssten wir auch eine Gewerkschaft gründen, weil wir heute ja arbeiten müssen am Feiertag. Das geht nicht, finde ich. Ich finde, wir müssen streiken. Also das
würde nur dann nicht gehen, wenn wir diesen Feiertag auch als Feiertag akzeptieren würden. Okay. Nur hat dieser Feiertag ja zweieinhalb, also erstmal ist es Christi Himmelfahrt.
Genau, und da fragen wir jetzt mal alle Hörer, was ist das?
Genau. Naja, das verstehe ich. Also irgendwann ist Jesus Christus ja offensichtlich gen Himmel aufgefahren und das muss wohl heute gewesen sein.
Eigentlich ziemlich dumm, denn er ist ja an Ostern erst wieder auf die Erde zurückgekommen oder erst auferstanden und dann nach 40 Tagen so, ach ja, hier gefällt es mir doch nicht. Tschüssikowski, ihr Spacken. Ja.
Also so, das, nicht mal das wusste ich. Da ja. wir beide der christlichen Verschwörungstheorie eher abholt sind, zählt das für uns nicht. Das zweite wäre ja dann Herrentag oder Vatertag. Also für dich Herrentag, für mich Vatertag. Und der Sinn des Vatertags ist ja, wie Dietmar Wischmeier mal so schön sagte, sich morgens schon Bier in Pullover reinzukippen. Und das habe ich früher, als ich jünger und noch nicht ganz so dick war, habe ich das auch durchaus ganz gerne mal gemacht. Aber kennst du dieses Gefühl, betrunken zu sein, aber noch einen ganzen Tag vor dir zu haben?
Nee, das
kennst du nicht. Nee. Und ich kenne das. Und das ist wirklich widerlich.
Ja, okay.
Und du kannst aber auch mit so einer Herrentagsrunde, nicht, dass ich Freunde hätte, um Gottes Willen, kannst du aber auch in so einer Herrentagsrunde nicht mitlaufen und nur die ganze Zeit alkoholfreies Bier trinken. Das ist ja auch irgendwie doof. Da kannst du auch zu Hause
bleiben. Eigentlich müsste man die erst abends starten, eben, ja, als Kneipentour.
Genau. So eine Kneipentour. Naja. Und Leute, nee, also bei aller Liebe. Und mein Bruder, das kann ich vielleicht ganz kurz noch erzählen, der war ja früher im Sachsen-Anhalt-Orchester. Das haben wir auch im anderen Podcast H2 so schon 5000 Mal erzählt. Der war ja früher im Sachsen-Anhalt-Orchester, so einer Marching-Band, die immer Herrentag durch die ganze Stadt gezogen sind. Und er sagt, wenn du da so um 12, 1, um 4 meistens sitzt du dann im Herrenkrugpark, was so unser großer Park ist, einer der großen Parks in Magdeburg. Wenn denn da besoffen Väter in ihrer eigenen Kotze liegen und daneben stehen die 6-Jährigen und heulen.
Aber ich finde, das ist ein ehrlicheres Bild als das, was man ja immer so im Stadtbild sieht. So diese Väter, die dann ganz demonstrativ so, guckt mal her, ich habe hier ein Kind vorne irgendwie in so einem Tragesack und den hat mir meine Frau auch zugebunden, weil ich das selber nicht kann und so weiter.
Ja.
Dann ist es doch ehrlicher, weil das spiegelt, glaube ich, eher die Care-Arbeitsverteilung in so einer... jeder Familie, fast jeder Familie wieder.
Das Lustige ist, während ich jetzt hier gerade den Podcast aufnehme, putzt meine Frau um die Küche. Das ist aber Zufall. Aber weil du es gerade sagst.
Du, ich bin bereit, ich kann jederzeit mit dir Podcast aufnehmen, wenn es mal wieder so schlimm kommen
genau.
sollte.
Nee, aber um also quasi zu diesem Thema zurückzukommen, es ist keiner der Gründe, warum dieser Tag heute ein Feiertag ist, ist für mich quasi gültig. Also insofern ist es mir auch egal. Ja. Außerdem haben wir uns ja leider Gottes einen Beruf ausgesucht, der ja Feiertagsarbeit impliziert. Also ich muss zum Beispiel heute Abend auch noch auf die Bühne.
Genau. Und man kann ja froh sein, dass der Staat einen das lässt an so wichtigen christlichen Feiertagen. Ja, Karfreitag zum Beispiel dürftet ihr in Sachsen-Anhalt eben nichts machen.
Dürftest du?
Berlin, okay. In Berlin gibt es im Feiertagsgesetz kein Tanzverbot in dem Sinn. Ich bin mir auch sicher, wenn man es trotzdem machen würde, erstens mal von Kabarett nimmt keine Sau Notiz. Vielleicht würde Philipp Amthor einen Shitstorm starten im Internet oder so, aber ich glaube, das hätte nirgends in keinem Milieu hätte das Shitstorm-Potenzial. Aber wenn ich mich mit Christen unterhalte und sage, ja, was haltet ihr denn davon, dass man irgendwie ein Berufsverbot hat an einem bestimmten Tag? Das ist doch in Ordnung, ja. Also man darf da, ja, die Gefühle von Christen, bla 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 bla, ja, kennt man ja.
Ja, gut, dazu kann ich gar nichts sagen. Ich finde das ja sowieso krass, dass gerade ein Land wie Sachsen-Anhalt, das eigentlich, also wie gesagt, ich habe das auch schon mal erwähnt, wir haben eine Religionsquote von unter 20%. Und damit meine ich jetzt nicht Christen, sondern wirklich Religion. Alle Religionen zusammengenommen von unter 20%. Und wenn überhaupt, ist die Hauptreligion hier tatsächlich die evangelische. Und wir haben zum Beispiel noch sowas wie Heilige Drei Könige als eins von drei Bundesländern am 6. Januar frei. Aber das sind da auch Himmelfahrt. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Himmelfahrt ist so ein Feiertag, wo sie sich als allerletztes rantrauen. Gar nicht, weil wir alle so sehr Christi Himmelfahrt feiern sollen, sondern es geht wirklich darum, sich alkoholische Getränke früh morgens um 7 in den Pullover reinzukriegen.
Ja, und weil es einer der ganz wenigen Feiertage in Deutschland ist, die tatsächlich im Sommerhalbjahr stattfinden. Das ist ja die Kunst der Deutschen ist ja immer, wir machen jetzt einen neuen Feiertag. Wann... Lass uns den mal in den Winter legen, da ist es sinnvoll. Also wir in Berlin haben wir ja vor 4 Jahren den Frauentag eingeführt, Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr Und das ist ja 8. März, da ist immer super Wetter, muss man sagen.
Ganz toll, vor allem dieses Jahr.
Ja.
Und es kommt noch was hinzu, es ist ein Donnerstag und da freut sich der Deutsche ja auch.
Und zwar immer am Donnerstag, da kann man nicht sagen, oh, das liegt ja dieses Jahr wieder ungünstig. Ja? Wo ich denke, was ist denn am Kalender ungünstig? Also so ein Spruch wie, Ostern liegt dieses Jahr ungünstig, das hört man ja tatsächlich manchmal.
Genau. Ja, da müsst ihr euch beim Mond beschweren, also bei aller Liebe, weil es zieht ja alles, diese ganzen Feiertage ziehen ja Ostern nach sich.
Also der Mond zieht ja Kreise und...
Genau, und also Ostern wird am Mond ausgerichtet und Pfingsten und Himmelfahrt und so richten sich dann sozusagen nach Ostern.
Fasching auch, ja.
Ah ja, stimmt, Fasching auch. Ja gut, das ist mir ja auch alles relativ egal. Nein, also um zum Thema zurück, wichtig ist halt der Brückentag, ne? Wir haben ja morgen einen Brückentag.
Deswegen, also danke an Jesus, dass er nicht freitags aufgefahren ist und auch nicht montags, sondern eben an einem Donnerstag, damit man noch einen Tag mehr hat. Ja, und oft fangen ja auch die Pfingstferien dann inoffiziell auch schon an dem Tag an und so weiter.
Ja, wir haben jetzt gerade, das Lustige ist, wir haben jetzt in Sachsen-Anhalt gerade Pfingstferien, nächste Woche aber nicht mehr.
Ja.
Und dann ist erst Pfingsten. Wer sich sowas ausdenkt, weiß ich nicht, aber... Es ist halt so.
Dazu passt übrigens folgende Meldung von gestern. Da hieß es, die EU hat den Wahltermin für die nächste EU-Wahl beschlossen, was nur halb richtig ist, denn sie hat nur beschlossen, ihn nicht zu verlegen.
Ah,
also,
ja, okay.
Also es ist ja so, die erste Parlamentswahl der EU hat ja, der EG damals hat stattgefunden vom 7. bis 10. Juni in dem Jahr 79 damals. Und dann hieß es in diesem Gesetz, in dem sogenannten Direktwahlakt, hieß es, das soll immer in diesem Zeitraum sein. Das heißt, immer möglichst nahe an dem 7., also trotzdem immer Donnerstag bis Sonntag, aber nahe dran. Und das ist ja diesmal eben, 2024 ist das ja der 6. bis 9., also einen Tag quasi vorher. Das heißt, das ist der normale. Und nur dann, wenn da Pfingsten wäre, einfach wegen der Ferien, damit da auch nicht so viele Leute weg sind, was zum Beispiel vor 2019 der Fall war, da hat man gesagt, wir machen es 2 Wochen vorher. Das wäre ein eigener Beschluss, aber nicht der Beschluss. Wir machen es genau so, wie es vorgeschrieben ist. Ja, okay. Also das nur
als ich bin zwischendurch kurz eingeschlafen.
Du darfst übrigens gleich weiter schlafen, weil es geht ja. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu Bremen. Wir hatten ja gesagt, da gibt es das vorläufige amtliche Endergebnis am Mittwoch. Jetzt ist Donnerstag.
Und wir haben es immer noch nicht.
Dreimal können wir raten, ob es das schon gibt oder nicht. Also die haben ja wirklich viel zu zählen. Also jeder Wahlhelfer in Bremen muss ja bis zu 400 Stimmen zählen.
Naja, das sind halt langsam Berliner Verhältnisse in Bremen. Ne? Das muss man einfach sagen.
Eigentlich nicht, denn das ist ja schon immer so gewesen. Also seit der Einführung dieses Mehrstimmenwahlrechts vor 15 Jahren war das immer so. Und deswegen gibt es einfach noch nichts. Wir liefern das vielleicht nach, vielleicht nächste Woche, vielleicht auch nie. Mal sehen.
Nö, wir werden sehen.
Kleine Aktualisierung zum Thema Grüne würde ich vielleicht noch vornehmen, weil dort hagelt es ja Rücktritte, also in Bremen.
Genau, ach so.
Ich
habe jetzt bloß die Spitzenkandidatin mitbekommen. Aber
die ist gegangen, die ist ja auch zweite Bürgermeisterin gewesen, Maike Schäfer. Und dann ist noch die grünen Chefin von Bremerhaven, die ist sogar aus der Partei ausgetreten. Wahrscheinlich.
Wow.
Sowas hat ja dann immer auch ganz persönliche Gründe. Das muss ja jetzt nicht so, oh, ich habe die Wahl verloren, jetzt gehe ich. Das heißt, da ist sicher einiges am Kochen. Und die Bremer Grünen sind ja auch immer nicht die unkompliziertesten. Die machen ja auch immer zur Bestätigung eines Koalitionsvertrags keinen Parteitag, sondern eine Mitgliederversammlung. Also so viele sind es ja dann auch nicht. Und da gibt es dann sehr knappe Ergebnisse oft. Also meine Prognose inzwischen wäre tatsächlich, dass sie da mit der CDU, die SPD mit der CDU zusammengeht und die Grünen in Ruhe lassen, weil ich glaube, mit denen kann man zurzeit nicht so viel anfangen.
Also das heißt, mein kleiner Scherz vom letzten Mal, dass ich die Grünen mit der AfD gleichgesetzt habe, so weit hergeholt ist es in Bremen inzwischen gar nicht mehr.
Naja, nicht ganz so, aber es ist wirklich, die sind einfach unzuverlässig und an denen ist ja auch schon mal, Anfang der 90er gab es ja eine Ampelkoalition und die ist auch an den Grünen gescheitert.
Es scheitert ja unglaublich viel an den Grünen, das darf man ja nicht vergessen. Naja, die Grünen sind also gefühlt ist es im Land immer dann am unruhigsten, wenn die Grünen mit an der Macht sind, egal wo auch immer. Also,
ach stimmt, das liegt gar nicht an Putin, dass die Preise so hoch sind.
So, ja. Genau, es liegt an den Grünen. Nein, aber nehmen wir doch mal Rot-Grün zum Beispiel in Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Da ja auch wahnsinnig viel im Argen. Muss man überlegen, was die damals alles für Chaos angerichtet haben. Die einen Dosenpfand eingeführt. Da ist ja quasi Deutschland zusammengebrochen. Ja. Nein, ich glaube, das Problem bei den Grünen ist tatsächlich, dass das wirklich so eine offene Partei ist und dass da sehr viel diskutiert wird. Und dass, wenn du Mitglied der Grünen bist, dass du sozusagen dein Gehirn nicht mit dem Parteibuch, also dein Gehirn nicht gegen das Parteibuch eintauschst.
Oder sagen wir, sein Herz nicht mit dem Parteibuch. Ja, Gehirn genau. Vielleicht, manchmal ist es ja auch, wäre es ja auch klüger, irgendwie dabei zu sein, mitzubestimmen, aber nein, lieber Opposition, weil wir nicht alles durchsetzen können.
Und wenn sie dann mitbestimmen, müssen sie halt Kompromisse eingehen und dann rebelliert die Basis. Ja. Und das ist ja tatsächlich im Moment gerade auch wieder so. Wobei bei der FDP ist es gefühlt gerade schlimmer.
Ja, da nicht unbedingt die Basis, sondern einfach die Wähler. Das ist ja genau. Noch schlimmer.
Ja, die FDP hat ja keine Basis.
Die Grünen haben sich ja doch in den letzten Jahrzehnten doch auf so einen Pegel eingestimmt, wo sie nur in wenigen Bundesländern drohen, unter die 5%-Hürde zu fallen. Also in Ostdeutschland.
Sachsen-Anhalt zum Beispiel.
Genau, und im Saarland. Aber sonst eigentlich in allen westdeutschen Ländern sind sie da nicht in der Gefahr. Und bei der FDP ist es ja fast in jedem Bundesland immer oder zumindest jetzt wieder die Gefahr.
Was mich mal interessieren würde, aber das wirst selbst du nicht wissen, ob es ein Bundesland gibt, wo die FDP sicher immer im Landtag und auch bei allen Bundestagswahlen sicher über der 5%. Und zwar sicher, also rede ich jetzt vom im Prinzip fast zweistelligen Bereich. Weißt du nicht aus dem Kopf. Du musst es jetzt recherchieren, das dauert
nicht so aus dem Kopf. Also es gibt, also Baden-Württemberg würde ich schon für sehr sicher halten. Hm. In allen Krisen waren die immer mit, trotzdem mit über weit über 5%. Ich schaue es gerade mal nach. Also Baden-Württemberg, FDP, das schlechteste Ergebnis war tatsächlich 2011 mit 5,3. Hm. Aber die waren durchgehend drin. Und in anderen Bundesländern sind die gelegentlich rausgeflogen, ja.
Ja, also 5,3 ist ja auch nur alles andere als sicher. Weil mir geht es einfach darum, dass man sagt, es gibt ja so eine gewisse Gesetzmäßigkeit in Deutschland, dass man sagt, da kann Schlag von der CDU zu kommen. Das ist einfach so. Das ist ja Gesetz. Also jedes Mal, also SPD-Kanzler und so viel hatten wir ja noch nicht, 4 bis jetzt, sind ja immer so Ausnahmefälle. Mhm. Also dass mal wirklich ein Kanzler von der SPD gestellt wird, das hat ja immer irgendwelche politischen Sondersituationen zieht das ja nach sich. Also das war ja wirklich 69, als Brandt das erste Mal Kanzler wurde. Da war ja gerade die große 68er-Revolution und eigentlich hatte die CDU ja fast die absolute Mehrheit. Mhm. Also eigentlich war das auch nicht rechtmäßig, dass da der Kanzler von der SPD gestellt wurde.
Zumindest sie hat ja sogar dazu gewonnen und die einzigen, die verloren haben, war ja sehr stark die FDP.
Genau.
Und,
das hat aber halt trotzdem gereicht, in einem Dreiparteiensystem hat es halt gereicht, dass SPD und FDP knapp, das muss ja auch ganz knapp gewesen sein, das müssen ja ein paar Hansel im Bundestag gewesen sein.
Und das war damals auch richtig spannend, damals ging es noch, dass dann die zwei Vorsitzenden sich getroffen haben in der Wahlnacht, Brandt und Scheel, und gesagt haben, wir machen es, wir vertrauen uns. Ja, das wäre heute, oh, wir müssen die Sache den Gremien vorlegen, genau, bla bla bla. Genau. Und keiner will was sagen, keiner will sich aus dem Fenster lehnen. Und die haben das damals gab es ein Interview, das ist auch, wird auch oft ausgestrahlt, mit Brandt, wo es heißt, also so kurze Frage, glauben Sie, die kleine Koalition, also im Vergleich eben zur großen, die bis dahin regierte, glauben Sie, die kleine Koalition schafft es? Und dann fragt Brandt nur, was heißt klein?
Ja. So.
Und solche, ja, diese Art von, Richtungsbestimmung, die einem Vorsitzenden ja eigentlich auch zusteht. Naja, die
und wie gesagt, und wenn man dann einmal im Amt ist und offensichtlich muss ja Brandt und auch Schmidt einen so guten Job gemacht haben, oder man hat halt Angst vor Strauß und Kohl, dass das ja tatsächlich dann weit über 10, fast 15 Jahre ging. Mhm. Schröder war ja im Prinzip, da waren ja die Menschen nur kohlüberdrüssig, das muss man einfach sagen. Hätte Schäuble, ich weiß es nicht, gut, das ist alles müßig, aber auf jeden Fall ist es immer ein Sonderfall, wenn ein SPD-Mensch, also es waren ja nur Männer bisher in der SPD, wenn ein SPD-Mensch Kanzler wird. Auch Scholz hat ja keiner mit gerechnet.
Genau, und jetzt sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich die Wahrscheinlichkeit von Regierungswechseln. So, das ist Lieblingsthema.
Ja, genau.
Du kannst ja mal kurz weggehen, Küche putzen.
Genau.
Nein, also. Nein, es ist ja tatsächlich, ich habe das ja vor zwei Folgen mal angedeutet, es gibt dieses schöne mathematische Modell von Alan Lichtman, nennt sich 13 Keys to the White House,
ja.
Also Schlüssel im Sinne von 13 Kategorie, 13 Kriterien, die man untersucht über die aktuelle Wahlperiode und dann schaut man, gibt es die Chance, dass die regierende Partei wiedergewählt wird oder nicht. Und das ist bisher erstaunlicherweise immer zugetroffen. Er hat dieses Modell 1982 aufgestellt und seither bei allen Wahlen richtig gelegen beim Sieger. Und er hat es aber auch zurückmodelliert bis zum Bürgerkrieg, also bis 1860.
Also Lincoln.
Hat er gesagt, wie?
Lincoln.
Hat er gesagt, ich setze jetzt diese Kriterien an und schaue, wie das da war. Und aus diesem, also sozusagen rückwirkend und für die Zukunft galt es, traf es immer zu. Und deswegen kann man ja schon sich das mal anschauen und schauen, ob das so plausibel ist. Also es gibt verschiedene Arten von Kategorien. Es gibt sozusagen die parteipolitische Ebene, da gibt es vier verschiedene Fragen, also wie die Partei des Präsidenten quasi abgeliefert hat. Dann gibt es zwei wirtschaftspolitische, drei innenpolitische, zwei außenpolitische Fragen und dann noch zwei, die sich auf das Charisma des Präsidenten bzw. des Herausforderers beziehen. Und also zum Beispiel das erste Kriterium ist, die regierende Partei gewinnt bei den Zwischenwahlen, also das, was letztes Jahr war, Sitze hinzu, allerdings nicht gegenüber der letzten Wahl in einem Präsidentenwahljahr, sondern gegenüber der letzten Zwischenwahl. Weil es ist ja immer so, die Präsidentenpartei gewinnt ja meistens bei den Präsidentenwahlen auch gleichzeitig dann immer dazu. Das wird nicht gezählt, sondern einfach gegenüber vor 4 Jahren.
Genau.
Und das ist meistens nicht der Fall, aber es ist ja nur ein Kriterium. Also meistens verliert ja die Partei. War beim letzten Mal auch so. Also bei Joe Biden wäre das eben ein nicht erreichter Punkt. Dann das zweite wäre, es gibt bei der Nominierung des Kandidaten keinen Konkurrenzkampf in der Partei. Also kein Konkurrenzkampf heißt, oder er wird nicht angefochten im Wesentlichen. Heißt, beim Nominierungsparteitag, da stimmen ja die Delegierten so ab, auch teilweise mit imperativem Mandat. Also sie müssen so abstimmen, wie dann die Vorwahl ausgegangen ist. Und wenn er sagt, also wenn zwei Drittel im ersten Wahlgang zwei Drittel der Delegierten für den Kandidaten stimmen, dann gilt das als unangefochten. Das wird bei Joe Biden natürlich sicherlich so sein. Wie gesagt, es gibt Vorwahlen, aber es gibt auch Kandidaten, die da antreten, aber die haben natürlich keine Chance. Die letzten beiden, die da tatsächlich als Präsidenten angefochten waren, waren Ford und Carter in den 70er und 80er Jahren.
Und das ist ja beide, auch gut ausgegangen.
Genau, für beide ging es dann auch entsprechend schlecht aus. So, dann haben wir ein einfaches Kriterium, nämlich tritt der amtierende Präsident an, ja oder nein? Das ist natürlich das Thema Amtsbonus, also da kriegen wir auch ein Ja bei Joe Biden. Dann das vierte Kriterium heißt, es gibt keine relevante dritte Partei. Das heißt, also kein Kandidat hat die Aussicht, über 5% zu kommen außerhalb der beiden Großen. Das weiß man eben jetzt möglicherweise noch nicht so ganz.
Es ist aber relativ unwahrscheinlich.
Ist aber meistens nicht der Fall. Das letzte Mal war 2016 tatsächlich, da lag einer der Nebenkandidaten, irgendwie ein Rechtslibertärer, lag bei sogar über 10% in der Umfrage, ist dann aber in der Wahl selber unter 5% gelegen. Trotzdem muss man ja aber sagen.
Ist das eher gut für den amtierenden Präsidenten oder eher
das schlecht? Ist eher schlecht.
Ah ja, genau. Wieso?
Genau, also es ist schon die Frage, wer tritt an, also sozusagen welche Richtung macht die Richtung der Präsidentenparteikonkurrenz oder nicht. Das wird aber nicht ausdrücklich abgefragt. Also das ist tatsächlich, er sagt halt, es gibt die Polarisierung, wenn es eine starke Polarisierung gibt, dann nützt es dem Präsidenten. Naja, also er sagt es jedenfalls so, Punkt. Okay. Meistens gibt es da ein Ja für den aktuellen, da würde ich jetzt diesmal auch einfach ein Ja vermuten. So, dann gibt es die zwei wirtschaftspolitischen Themen, nämlich die kurzfristige Wirtschaft, also die Wirtschaft geht nicht zurück, das ist die Aussage. Heißt, es gibt ja immer so Konjunkturzyklen und das Wachstum ist ja immer ein paar Jahre lang und dann gibt es eine Rezession, die meistens sehr kurz ist und dann wieder zu einem Wachstum übergeht. Und im Moment gibt es ja weiß man nicht genau. Und das kommt ja wirklich auf das Quartal dann an, wo die Wahl auch ist. Die Quartalszahlen, also wenn es sozusagen, die, wie die Stimmung ist. Und immer,
naja, wir haben aber im Moment Wachstum in Staaten, oder?
Ja, wobei das zurzeit wegen dieser zwei Großkrisen, Corona und also Corona, gut, ist vorbei, aber diese, wie sich Russland noch auswirkt auf die Wirtschaft, und es ist ja ganz aktuell der Schuldenstreit schon wieder, darüber haben wir auch geredet.
Stimmt.
Den Government Shutdown, und der droht Anfang Juni. Das ist natürlich jetzt tatsächlich, und je nachdem, wie lange der dauert oder ob er in Kraft tritt, heißt das, hat es natürlich auch Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft, dass da Sachen ausgebremst werden und so weiter. Wenn das jetzt nur ein, zwei Wochen dauert, dann ist das, glaube ich, scheißegal, aber tatsächlich, und es, man darf es nicht vergessen, es ist ja erst nächstes Jahr die Wahl, das heißt, das kann man tatsächlich diesen Punkt kann man von allen 13 am spätesten beantworten.
Genau, so. Und wenn und dann, ich das jetzt,
ja.
Entschuldigung, bitte, nee, dann noch
ja,
einer.
Noch einer. Dann machen wir Cliffhanger zum nächsten Teil. Also nee. Da gibt's der sechste Punkt wäre das langfristige Wachstum. Also da ist die Aussage, das Wachstum in den vergangenen 4 Jahren ist gleich oder größer als das durchschnittliche Wachstum der vorigen letzten 8 Jahre. Das heißt, also ein bisschen schwierig formuliert von mir jetzt. Also die Wahlperiode ist quasi besser als die beiden letzten im Durchschnitt.
Und das ist ja eigentlich auch so.
Nee, weil die letzten Obama-Jahre, die waren ja sehr gut.
Ja,
und die
gut,
ersten 3 Trump-Jahre waren auch sehr gut, bis auf dann Corona. Das heißt, es ist möglich, dass man den Durchschnitt der letzten 8 Jahre von 2013 bis 20 eben nicht erreicht, vor allem eben wegen dieses Russlandkrieges. Also da würde ich auch sagen, das ist eher als Fail einzustufen. Was wolltest du sagen, Sebastian?
Nee, ich wollte mal zusammenrechnen.
Genau, also bisher, wenn wir Stand jetzt sagen, also zwei Punkte von 6 sind nicht erreicht, nämlich der Sitzzugewinn und das größere Wachstum.
Naja, wobei ich aber auch beim Sitzzugewinn, ich wollte ja da vorhin bloß nicht reingrätschen, würde ich tatsächlich, ich würde das schon als Gewinn betrachten. Naja, es ist zwar faktisch keiner, aber irgendwie schon. Wobei naja, das das gleiche Argument ist. Das
geringer ist das verloren, ja.
Genau, geringer verloren als erwartet. Das ist ja das gleiche Argument, wie Schröder 2005 sagte, naja, aber wir haben ja den Umfragen, haben wir ja, also gegenüber der Umfrage, da haben wir ja ordentlich aufgeholt.
Genau,
also.
Das ist ja das Ding an diesem Lichtman, dem ist das alles scheißegal. Der sagt, der sagt knallhart, diese kurzfristigen Sachen wie Umfragen, darauf bezieht sich ja keiner der Punkte, die sind ihm egal, weil er sagt, am Ende, wenn es auf die Wahl zugeht, dann werden sich die Wähler denken, was habe ich davon? Deswegen sind diese wirtschaftspolitischen ja eben auch so wichtig. Bill Clinton, es wird ja der Spruch zugesprochen, it's the economy, stupid. Also,
genau.
Das heißt, alle anderen Punkte sind weniger wichtig. Und Lichtman sagt, da gibt es schon noch wichtige, aber tatsächlich.
Aber die Chancen stehen, wenn ich das jetzt richtig mit meinem bescheidenen Verstand hier zusammengerechnet habe, stehen die Chancen gar nicht so schlecht, ne?
Ja, jetzt müssen wir mal weiterschauen. Ich verspreche mich auch kürzer zu fassen. Also dann gibt es die 3 innenpolitischen Themen. Das erste heißt, es gibt in der Innenpolitik größere Veränderungen. Ob die jetzt gut oder schlecht sind, das sei dahingestellt. Also bei Trump zum Beispiel gab es ja, sagt auch dieser Lichtman, da war zum Beispiel die Steuerreform. Also, dass die Reichen quasi 0 Steuern oder dass sie vielleicht noch was rauskriegen.
Und aber es war eine Reform.
Genau, und auch, dass er es geschafft hat, diesen obersten Gerichtshof wirklich für Jahrzehnte hinaus in seine Mehrheit zu drehen. Aber auf jeden Fall die Steuerreform als große innenpolitische Änderung, sagt er, das wäre ein Jahr für Trump gewesen.
Genau.
Oder bei Obama in der ersten Amtszeit war es diese Gesundheitsreform.
Genau.
Da sind das wirklich große Veränderungen. Und das könnte man mit einem Ja beantworten, wenn man diesen Inflation Reduction Act, wo ja wirklich 1 Billion oder so Dollar in die Wirtschaft oder ins Land geflossen ist, die hat ja auch große Auswirkungen tatsächlich auf die Wirtschaftsentwicklung. Da ist ja die EU auch richtig neidisch. Die EU pöbelt ja rum, dass es irgendwie unfair wäre, den amerikanischen Konzernen einen Vorteil verschaffen würde und so weiter. Also da könnte man sagen, möglicherweise ein Ja.
Also quasi chinesische Strukturen.
Ja, also, oder so eher vergleichbar, das ist ja auch verglichen worden mit Roosevelt und dem New Deal.
Genau.
Ja, also wirklich massenhaft Geld für Investitionen aus einer Krise heraus. Ja, so.
Also ist im Prinzip im Moment sind die Staaten der kommunistischste Staat, den es auf der Welt gibt.
So kann man sagen. Vielleicht außer Bremen kann man.
So.
So. Okay, dann der achte Punkt heißt, es gibt keine größeren Unruhen in der vergangenen Amtszeit. Das war im letzten Mal, 2020 war das Black Lives Matter. Die waren ja so stark und so wochenlang, dass das wirklich als Fail eingetragen wurde für Trump. Das ist jetzt nicht absehbar, dass es größere Unruhen gibt
Na
in den
gut, man weiß ja
USA.
nicht, wann sich ein Amerikaner. Obwohl, wird ja, gibt ja zurzeit, glaube ich, jede Woche ein Schulmassaker, also zumindest gefühlt.
Genau.
Also, aber
Aber
das wollte ich gerade
das ist
sagen,
Normalität.
wollte ich gerade sagen, das scheint da auch keine große Rolle mehr zu spielen.
Denke ich auch. Also das würde dazu nicht zählen, weil das ist ja nicht organisiert. Da heißt es ja nicht so, wir machen jetzt an einem Tag überall Schulmassaker, dann wäre es tatsächlich schwierig, aber ja, ist tatsächlich nicht erstmal nicht zu erwarten. Dann neuntens, es gibt keine größeren Skandale in der Regierung.
Die gibt es
Also
allerdings nicht.
gibt es allerdings nicht. Das war sowas wie die Lewinsky-Affäre
Ja,
oder auch bei Trump natürlich, klar. Also diese
ja.
Russland,
Seine
also
gesamte
diese.
Präsidentschaft.
Er hat ja Selenskyj angerufen.
Ja,
Daraus
ja.
resultierte das erste Impeachment, dann noch das zweite.
Ja,
Gut,
ja.
das zweite Impeachment war nach der Wahl, konnte man vor der Wahl nicht wissen. Ist auch eine Kunst, in seinen
Genau.
letzten Amtstag noch ein Impeachment zu kriegen. Das ist nicht zu erwarten. Also diese dämlichen Unterlagen, die da bei Joe Biden zu Hause gefunden wurden, das ist nicht tragfähig. So, dann haben wir die außenpolitischen Punkte. Zwei Stück, nämlich der erste heißt, es gibt keine Fehlschläge in der Außenpolitik. Da würde man jetzt wahrscheinlich Afghanistan doch durchaus als Fehlschlag einreihen. Also das ist
Naja, aber nicht in seiner Amt. Doch, doch, stimmt. Aber das
ja.
war ja noch so ein Teilding. Das war ja noch zu. Also Trump hat es und Biden hat es ja nur ausgebadet. Das weiß ich nicht,
Ja,
wie
da
man das
könnte
wäre.
man, also es ist, es gibt ein Beispiel aus den 60er Jahren, der Kennedy hatte ja direkt 2 Monate drei Monate nach seinem Beginn seiner Amtszeit die Schweinebucht kapern wollen in Kuba. Und das nennt der Lichtman auch als Fehlschlag für die kommende Wahl von seinem Nachfolger Johnson. Also er sagt, das ist letztlich egal, wie lange es zurückliegt, Hauptsache in der Amtszeit. Und da kann man schon sagen, Afghanistan, dieser überstürzte Rückzug, dann noch der Terroranschlag auf dem Flughafen mit den 13 toten
Aber das war
US-Soldaten,
ja letztendlich Trumps Schuld, aber das ist egal, ja.
das ist egal, genau. Das ist ja immer das, die Leute sagen, das, was gerade ist, dafür ist die Regierung eben komplett verantwortlich. Meine Situation wirtschaftlich, aber auch, wie das Land dasteht. Und man hat natürlich manchmal Glück, manchmal Pech, wenn es der Wirtschaft super geht und der Präsident vielleicht dazu gar nichts beigetragen hat, weil einfach der Zyklus das so will, ja, dann ist das halt so.
Ja.
Also das ist leider auch ein bisschen unfair. Dann, elftens, und der Punkt ist auch noch ein bisschen offen, es gibt einen größeren Erfolg in der Außenpolitik. Das war zuletzt bei Obama zum Beispiel die Tötung von Bin Laden. Da hat man ja auch wirklich 2011 und das hat bis ins folgende Jahr auch rübergereicht und gesagt, das ist wirklich,
Ja,
das
da
haben wir schon so lange gewollt. Ja.
würde mir jetzt nichts infallen. Also vielleicht gut die Unterstützung der Ukraine, aber wird das in
Ja,
Amerika als
genau,
Erfolg gesehen?
das schon, aber nur wenn es ein Erfolg ist. Und das weiß man ja noch nicht.
Naja gut, also die sind ja jetzt an einem Punkt, aber wenn wir das Fass jetzt aufmachen, dann
Ja.
reden wir in 1,5 Stunden. Aber die müssen jetzt natürlich weitermachen.
Ja, und das ist auch, also man muss diese Frage jetzt noch nicht beantworten, aber wenn der Krieg sozusagen bis 2024 entweder zu Ende ist oder in irgendeiner Form gute Aussichten hat, zu Ende zu gehen,
Ja.
dann würde ich schon sagen, das ist natürlich dann hauptsächlich ein Erfolg der USA.
Ja.
So, und dann kommen wir zu den zwei letzten. Das ist das Thema Charisma. Also das 12. Kriterium heißt, der aktuelle
Entschuldigung, ich bin kurz
Präsident,
eingeschlafen.
genau, der aktuelle Präsident verfügt über Charisma, also über außergewöhnliches Charisma oder ist ein Nationalheld. Also
Beides trifft auf Joe
militärisch.
Biden nicht zu. Also zumindest nicht aktuell.
Genau,
Vielleicht hatte der mal Charisma, aber.
Ja, also das ist ausgeschlossen. Der letzte Präsident mit Charisma war natürlich war Ronald Reagan.
Nee, Obama.
Obama, und da sagt Lichtman, das ist auch, da bin ich auch nicht ganz seiner Meinung, also bei seiner, wir haben ja gleich das 13. Kriterium, das heißt, der Gegenkandidat ist nicht charismatisch, und zuletzt wurde das 2008 gerissen, als Obama ja gegen McCain antrat, der die Regierungspartei vertrat, und Obama damals hochcharismatisch, und Lichtman sagt aber über seine ersten 4 Jahre, hat er sozusagen so ein bisschen an Glanz verloren, sodass er das für 2012 nicht mehr als relevant ansieht.
Das, naja, also das halte ich für sehr schwierig.
Aber der letzte war eben Ronald Reagan, davor Kennedy, und Nationalheld im Sinne von ja militärisch erfolgreich, das war Eisenhower, und das war im 19. Jahrhundert der aus dem Bürgerkrieg der General Ulysses Grant.
Genau.
Solche Charaktere gelten eben da als charismatisch. Und wie gesagt, Gegenkandidat nicht charismatisch, da würde ich mal ein Ja ankreuzen, weil Donald Trump, kann man zwar sagen, der ist charismatisch, aber Lichtman sagt, das ist er ja nur für seine Hälfte der Bevölkerung. Alle anderen hassen ihn, ja. Und das reicht halt nicht aus. Wenn man,
na gut, aber Charisma kann man ihm wirklich nicht absprechen.
Ja, nee, aber sozusagen überstrahlendes Charisma. Und das war ja bei Ronald Reagan, der war ja ultra konservativ, aber kein Amerikaner hätte dem, also auch nicht von der linken Seite, hätte dem das eben abgesprochen. Und aus dem Grund würde man bei, wenn Trump antritt, sagen, das ist ein Ja für den Präsidenten, dass der Gegenkandidat eben nicht charismatisch
ganz
ist.
Ganz kurz bloß nochmal, weil wir Reagan kurz, damals war ja Reagan, als Reagan Präsident war, war das ja für viele der Untergang des Abendlandes, bis dann sozusagen George W. Bush kam, wo die dann sagt, na gut, also das ist ja noch schlimmer. Ja. Und dann haben wir, also, schlimmer als Bush, und dann kam Trump. Also das ist immer das Untergang des Abendlandes, und dann schafft es die Republikaner tatsächlich noch einen draufzusetzen. So, Timmann, wir sind weit über der Zeit. Gib mir bitte eine Prognose.
Also wir hätten jetzt feste Fails, hätten wir 4, das heißt Stimmzuwachs, Wirtschaftswachstum, also langfristiges Wirtschaftswachstum, keine Fehlschläge in der Außenpolitik und Charisma, sind 4 Fails. Nochmal zur Erinnerung, bis zu 5 Fails ist die Wiederwahl eben prognostiziert, und ab dem 6. ist sie dicht. Wenn wir jetzt noch, was wir eben nicht wissen, ist die kurzfristige Wirtschaft, also dass die Wirtschaft eben nicht zurückgeht. Was wir auch noch nicht wissen, ist, ob sich der Inflation Reduction Act wirklich so als dauerhaft erweist, wobei ich da eher Ja sagen würde. Und drittens, ob der Ukraine-Krieg bis dahin sozusagen zu Ende geht, dank amerikanischer Hilfe. Also das heißt 3 Ja mit Wackel-Fragezeichen. Das heißt, zwischen 4 und 7 Punkten tatsächlich kann man sagen, ich würde tatsächlich eher tendieren Richtung 4 oder 5, und dann wäre sozusagen laut dieser Mathematik, muss man ja immer dazu sagen.
Die aber bis jetzt immer recht hatte?
Ja, also was heißt recht? Also es gibt ja manchmal den Fall, in den letzten Jahren öfter, dass das auseinanderfällt, Popular Vote und Präsident. Und Lichtman sagt auch, bis 2000, also mit Al Gore, er hatte Al Gore als Sieger prognostiziert.
Und er hatte ja auch recht.
Allerdings ausdrücklich das Popular Vote. Und ist im 19. Jahrhundert auch schon mal passiert. Und da hat er das so berechnet, dass dieser Typ damals von den Demokraten, Samuel Tilden hieß der, hatte die Mehrheit bekommen. Dann auch später nochmal Grover Cleveland, also zweimal passierte das. Da sagte er, das ist so. Und ab 2000 sagte er aber, ja, also ab jetzt gilt das Wahlmännerkollegium. Und deswegen hat er 2016 auch Trump vorhergesagt als Sieger. Wow. Weiß man nicht, also ich kann es jetzt nicht so mega nachvollziehen, warum die Regeln komplett gleich bleiben, aber warum plötzlich die Messung anders ist.
Es ist ja auch nur eine Spielerei. Das ist ja nichts
Wissenschaftliches. Spielerei, genau, aber für ihn ist das sozusagen. Und ich fand es hochinteressant, weil es halt wirklich, weil es 150 Jahre lang gut ging, sozusagen.
Okay.
Das Modell. Ja, und wir werden uns damit möglicherweise dann im nächsten Jahr nochmal beschäftigen. Aber das wollte ich jetzt einfach nochmal nachschieben, weil ich das letztes Mal nur andeuten konnte.
Gut.
Punkt.
Ja. Könnt ihr uns ja mal schreiben an luke@hengstmanns.de oder luke. Oder auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de direkt hier unter dem Podcast oder an per WhatsApp an 0391 40 255 40, was ihr davon haltet. Ansonsten eine Sonderfolge am Montag gibt es nicht, weil da ist Pfingstmontag, obwohl das wäre eigentlich ein Feiertag, könnte man arbeiten. Das heißt, wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag. Tilman, ich danke dir, wünsche dir einen schönen Restfeiertag und sauf nicht so viel.
Ja, du auch, und bis dann.
Bis dann, tschüss.